Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Hallo zusammen, hier sind wieder
Sarah
und Marianne. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer neuen Folge Autorinnen im Porträt. Heute mit einer Lyrikerin, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau. Hi Marianne. Ich freue mich, dass ich heute wieder an der Reihe bin und eine Autorin vorstellen darf, die mir wirklich sehr am Herzen liegt. Die Autorin, die ich heute vorstellen möchte, das ist richtig, sie hat auch Gedichte geschrieben, um die es heute wahrscheinlich größtenteils bei uns gehen wird, aber auch Romane. Und zwar ist das Lilli Grün. Und ich möchte fast behaupten, das ist die bisher unbekannteste Autorin hier bei uns im Podcast. Können wir gerne nochmal drüber sprechen, ob das so ist. Ich bin auch mehr oder weniger durch einen Zufall auf sie gestoßen. Aber es ist tatsächlich eine Autorin, die mir sehr am Herzen liegt, wo ich mich sehr freue, dass ich heute ein bisschen Raum habe, mit dir, Marianne, über Lilli Grün zu sprechen und euch die Autorin einmal vorzustellen und euch vielleicht auch Lust zu machen auf ihre Gedichte oder auch auf ihre Romane. Genau. Ja, ich würde direkt auch gerne einsteigen mit dem Gedicht, aus dem ich das Zitat geklaut habe, was wir in der letzten Woche am Ende der Folge genommen haben, um die Lilli Grün für heute anzuteasern. Und zwar ist das aus dem Gedicht von ihr Mädchenhimmel. Wenn ich auch nichts von den Dingen verstehe, eins weiß ich genau. Es gibt ein eigenes Paradies für die Frau. Für uns, die wir den ganzen Tag dienen, in dunklen Büros, bei den Schreibmaschinen. Dort sind wir den ganzen Tag ausgeschlafen und schon zum Frühstück gibt Sahne und Kuchen. Und da soll mal einer versuchen, uns was zu schaffen. Na, ich denke, der hat nichts zu lachen. Und in der ewigen Seligkeit bekommen wir täglich ein neues Kleid. Und jeden Abend wird ausgegangen in einem Kleid mit richtigem Dekolleté in ein Theater oder Konzertcafé. Und statt der verdammten Schreibmaschine bekommt jede von uns eine Limousine. Dort ziehen wir mit einer Jazzbandkapelle mal ein und die Frau vom Chef darf nicht hinein. Auf fein!
Super schön. Ich fand auch total klasse, dass du mir das Gedicht vorher zugeschickt hast, so dass ich mir das auch durchlesen konnte. Ich habe ja vorher da eine kleine Übung zugemacht. Und zwar mache ich das ganz gerne, wenn ich Gedichte lese, wie so ein Brainstorming. Also ich schreibe die Begriffe auf, die mir dazu als erstes einfallen. Und da war es Leichtigkeit, Glückseligkeit, Hoffnung und Sehnsucht.
Ah, oh, das ist schön. Das sind die ersten Begriffe, die dir eingefallen sind nach dem Lesen, ja?
Genau,
das finde ich toll. Ja.
Ich fand, das hat so eine Bildhaftigkeit einfach. Also man hört die erste Zeile und es entsteht sofort ein Bild irgendwie bei mir. Also wirklich dieses Zimmer mit mehreren Frauen, wie die an diesen Schreibmaschinen sitzen, was man ja von damals auch kennt aus diesen Büros, und wie eine dann halt entweder gerade mit der Arbeit fertig ist und sich das vielleicht so auf den Nachhauseweg denkt oder vielleicht auch mal kurz fünfe gerade sein lässt und sich da so ein bisschen so tagträumerisch abwendet. Also das war das, was ich so als erstes damit impliziert habe.
Schön, super. Das gefällt mir total, ja. Also da gehe ich auf jeden Fall mit. Den Vers, den ich mir daraus genommen hatte, war ja, es gibt ein eigenes Paradies für die Frau. Und ich habe das auch extra so kurz gehalten, weil ich dachte, okay, man kann mal überlegen, aus welcher Zeit könnte das vielleicht stammen? Was könnte damit gemeint sein? Und das Gedicht gibt jetzt hier ein bisschen Auskunft drüber. Ich kann es ja schon mal verraten. Also es ist 1930 geschrieben worden. Und das Paradies für die Frau ist jetzt hier so gemeint eben, ne, als Gegensatz zum Büroalltag, zur blöden Schreibmaschine, fand ich total nett. Und ich finde, das ist hat auch wirklich so einen charmanten Tonfall, ne? Das ist witzig, frech geschrieben. Das ist so tatsächlich auch dieser Ton von Lilli Grün, der sich durch die anderen Gedichte auch durchzieht. Also es wird durchaus auch mal ein bisschen melancholisch, aber so dieses freche Und der Gegensatz zu, das ist jetzt mein Wunschleben und ich muss aber auch den Alltag irgendwie überstehen. Ja, diese Gegenüberstellung, das ist so das, was man in ihren Gedichten findet und was auch einfach diesen 20er, 30er Jahre Zeitgeist sehr schön widerspiegelt. Also vielleicht an der Stelle noch ein bisschen was zum Buch Mädchenhimmel. Das ist 2014 im Abiba Verlag in Berlin erschienen. Das ist eine Sammlung aus Gedichten, wie bereits erwähnt, und auch Kurzgeschichten von Lilli Grün, die in den 20er und 30er Jahren in Zeitschriften und Zeitungen erschienen sind. Also es ist eine Textsammlung, die so vorher noch nirgendwo zusammengesucht worden ist von Anke Heimberg. Die ist hier die Herausgeberin, die auch noch ein sehr schönes Nachwort hier verfasst hat im Buch. Man sieht hier, dass das kleinere Stücke sind, die eben, wie gesagt, in den 20er, 30er erschienen sind und so dieses Lebensgefühl, der in Berlin hauptsächlich hier wiedergeben, was einen wirklich auch schön in diese ganz bestimmte Zeit der goldenen 20er mit reinzieht und die Frauen werden langsam frech, tragen Bubikopf und haben eine Stimme. So dieses Gefühl bringen die Gedichte hier sehr gut mit und zeigen eben eine neue, moderne, selbstbewusste Frau, die sich durchs Leben schlägt, mal besser, mal schlechter. Ne? Und das fand ich sehr schön, genau. Ich würde gern noch ein zweites Gedicht vorlesen, wo es natürlich auch um ein Thema geht, was bei Lilli Grün immer wieder präsent ist in den Geschichten und in ihren Gedichten auch. Natürlich Liebeleien, Männer, Flirts, sowas kommt bei ihr auch immer vor und wird immer sehr schön ausgeschmückt, bildhaft, wie du sagst. Das Gedicht heißt Elegie bei einer Tasse Mokka. Mein letzter Freund war ein Jurist. Ich bin seit dieser Zeit gegen Juristen. Juristen sind alle falsch, herzlos und bös. Ich kann dieses Wort gar nicht hören, es macht mich nervös. Darum wünsche ich mir zum nächsten Verehrer beispielsweise einen Volksschullehrer. Ein Mann, der den ganzen Tag kleine Kinder unterrichtet, muss doch nebst Verstand und anderen Gaben so etwas wie eine Seele haben. Und ich bin so scharf auf Seele. Jedoch für Stimmung und Poesie wäre die einfachste Lösung ja die, man könnte einen Landpastor bekommen. Aber die Leute sagen, es wird so schwer gehen und ich muss ja selbst gestehen, durch meinen vergangenen Juristen habe ich so wenig Umgang mit Christen. Und wenn man bedenkt, wie selten sich so ein Landpastor ins romanische Café verirrt, muss man zugeben, dass es einigermaßen schwer sein wird. Ja, das fand ich auch sehr witzig.
Ja, ist auch schön, dass du das vorgelesen hast, weil das bringt mich auch gleich auf den Taz-Artikel, der ja vor, jetzt schon 7 Jahren dazu erschienen ist, damals von Dennis Yücel geschrieben, der ja genau den Titel trägt, Ich bin so scharf auf Seele. Erstmal, wo man so denkt, okay, was soll das jetzt bedeuten? Aber in dem Kontext des Gedichtes ergibt es Sinn. Und er hat ja diese Beschreibung von Lilli Grün auch als humorvoll, selbstironisch und wie du schon sagst, auch so als leicht melancholisch beschrieben, was ja eigentlich wieder so ein bisschen gegen diese neue Sachlichkeit spricht, oder? Was meinst du?
Also dieses Zitat, denn ich bin so scharf auf Seele, das ist was auch wirklich gern zitiert wird, ist auch einfach eine super Formulierung, ne? Richtig, richtig cool, diese Vermischung so von dem Sexuellen und Emotionalen. Das finde ich auch total großartig, ja. Ich finde nicht, dass das ein Widerspruch ist zu der Richtung neue Sachlichkeit. Also vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, das war in den 20er, 30er Jahren dann so eine Bewegung in der Kunst, man kann auch sagen Kunst- und Kulturszene, ausgelöst auch so ein bisschen durch die Bauhaus-Architektur und die Bauhauskunst, wo Kunst einen Gebrauchswert bekommt. So kann man das vielleicht ganz gut zusammenfassen. Und genau, die neue Sachlichkeit im Sinne von Lyrik, Literatur, ja, die setzt auf Schnörkellosigkeit, Schlichtheit, klare Worte, sage ich jetzt mal so. Das Gegenteil von romantischer Lyrik oder Rilke oder sowas könnte man vielleicht sagen, ne? Dass man sich jetzt so ein bisschen genaueres Bild machen kann. Und ich finde nicht, dass das im Widerspruch steht, sondern eigentlich eher wirklich auch ja Charakteristiken sind für Lyrik der neuen Sachlichkeit, die man so der neuen Sachlichkeit zurechnet.
Okay, spannend, weil ja, für mich hat sich die Frage tatsächlich gestellt, weil ich habe das so empfunden, weil die neue Sachlichkeit zur Zeit in der Weimarer Republik ja so dieses Illusionslose, diese nüchterne Darstellung halt widerspiegelt und bei ihr nämlich aber doch was sehr Gefühlvolles war. Also, aber vielleicht, ich glaube, ich verstehe, was du meinst, dass es halt wirklich sich aber auf diesen Alltag bezieht, ne? Also, dass es, ne, nicht so dieses ganz verträumte, wie schon angesprochen bei Rilke zum Beispiel ist, sondern dass es halt wirklich um diese Schreibmaschinentätigkeit geht, wo es ja doch irgendwo so ein Eskapismusgedanke schon da ist, dass man da ja doch gerne mal entfliehen würde, sich aber dann trotzdem wieder dessen besinnt, oder?
Ja, kann das sein? So kann man das sagen, genau. Also wenn man sich den Inhalt anguckt, es geht halt jetzt nicht irgendwie um Nymphen und Amor, sondern es geht um die Mokkatasse, die vor allem auf dem Tisch steht und die Straßenbahn, die draußen vorbeifährt und die doofe Schreibmaschine, die den Alltag bestimmt im Büro, so, um das mal vielleicht so gegenüberzustellen. Ne? Das Paradies ist dann hier eben nicht die Natur in der Kunstgeschichte mit Nymphen und Amor und so weiter dargestellt, sondern es ist eben dann ganz bodenständig, jeden Tag Kuchen und Sahne, tolle Kleider und abends die Jazzbandkapelle. So, ne? So kann man das vielleicht ein bisschen verständlicher darstellen, ja.
Und Yücel hat ja auch geschrieben, dass in dem Artikel, dass es ja auch eigentlich sich so lesen lässt, wenn man jetzt nicht von ihrem Schicksal wüsste oder von ihrem Leben, worauf du ja nachher noch eingehen wirst, dass man sie halt eigentlich auch in die heutige Zeit ganz gut verorten könnte.
Absolut. Also das ist auch was da, also bei jedem zweiten Gedicht oder bei jedem zweiten Text hier in dem Buch sind wirklich Sachen dabei, wo ich dachte, wow, das ist immer noch aktuell. Das sind Emotionen oder Gedanken oder Feststellungen oder eben so moderne Ausdrucksweisen auch einfach, die sie hier nimmt, die ja auch 100 Jahre später noch wahnsinnig aktuell zu lesen sind. Also absolut nicht verstaubt, richtig toll. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, weshalb mir dieses Buch sehr schnell so nah gegangen ist, warum mir das persönlich so wichtig ist, weil es mich einfach total angesprochen hat. Man findet sich als Frau hier und da einfach selber mal wieder auch. Und es ist, ja, es ist einfach so schön, es reißt einen total mit. Die Gedichte reißen einen total mit durch dieses charmante, fröhliche, freche, auch wirklich mal melancholische, was man aber immer gut nachvollziehen kann. Und ich hatte das Buch auch schon mehrfach jetzt im Urlaub mit Freunden, habe draus vorgelesen oder so und habe dann auch einfach die Erfahrung gemacht, dass ja, dass das wirklich bei vielen gut ankommt und dann nachgefragt wird, von wann die Gedichte sind und dann ist man dann ganz perplex oder so. Also es ist wirklich total toll und kann ich nur empfehlen, wie, was ich jetzt sicherlich nicht nochmal explizit betonen muss. Du und ihr merkt ja, wie begeistert ich von Lilly Grün auf jeden Fall bin.
Ich glaube, das ist ja auch ein Buch, was man immer wieder zur Hand nehmen kann. Also was man immer wieder lesen kann und wo du jetzt gerade dieses Keckhafte und Freche angesprochen hast, ist mir auch diese eine Zeile von dem Gedicht Adieu in den Kopf gekommen, die ich spannend fand, halt auch wieder in Anbetracht der Zeit, wo sie am Ende schreibt, und ich finde schon nochmal einen anderen netten Mann, der mir gefällt. Wo dann nicht diese Angst da ist, was ja viele Frauen sicherlich damals noch mehr hatten als vielleicht heute, diese Angst vorm Alleinsein, sondern dass sie sich sagt, na dann suche ich mir halt was anderes Nettes. Und das fand ich schon mutig zu der Zeit.
Genau, also ist dann kein Weltuntergang. Andere Mütter haben auch schöne Söhne, ne? Genau.
Ja, also es ist natürlich mutig, das aufzuschreiben. Gedacht hat, haben sich das vielleicht bestimmt ein, zwei Frauen mehr, aber das nach außen zu tragen war, denke ich schon, was jetzt nicht so oft vorkam.
Denke ich auch, ja. Also sie hat in den Gedichten hat das lyrische Ich auf jeden Fall eine starke, selbstbewusste Stimme, kann man glaube ich schon so sagen. Es gibt natürlich auch Formulierungen, dass die Sehnsucht da ist nach großen, starken Armen und sowas. Sowas gibt es schon auch. Aber auf jeden Fall im Gesamten eine sehr starke, selbstbewusste Stimme, immer mit so einem Augenzwinkern oder einem kleinen frechen Spruch dazwischen, der einen irgendwie amüsiert. Ganz genau, ja. Jetzt fällt mir gerade noch was ein zum Thema neue Sachlichkeit. Weil wir es gerade hatten, gerade das Thema Sehnsucht, was du auch angesprochen hast, was in ihren Gedichten auftaucht, ist durchaus auch was man der Bewegung Neue Sachlichkeit zuordnen kann. Das ist in dem Sinne kein Widerspruch. Da fällt mir direkt dieses Paradebeispiel von Erich Kästner ein. Weiß nicht, ob du das kennst, Sachliche Romanze. Ne? Da geht es darum, dass es ein Ehepaar an dem Tisch und irgendwie merkt die beiden gerade, sie haben sich gar nichts mehr zu sagen. Und da gibt es diese Zeile, die Liebe ging ihnen abhanden wie andere Leute einen Stock oder Hut. Und das zeigt eigentlich nochmal ganz gut, was ist neue Sachlichkeit. Ne? Also dieser ganz bodenständige Vergleich, aber es geht um Liebe und es geht um Sehnsucht trotzdem in dem Gedicht. Und es hat halt null Pathos. Ne? Und das ist tatsächlich was mich mehr berühren kann als sehr pathetische Liebesgedichte. Also das hat mich irgendwie schon immer mehr gekriegt, muss ich sagen.
Ja, gehe ich mit, weil es einfach näher an der Realität dran ist, ne? Findet man sich eher wieder als halt bei diesen überschwänglichen Szenarien, was du gerade beschrieben hast, wo es dann sehr ins Pathetische reingeht, auf jeden Fall.
Genau, das geht mir auch so. Und ja, also wer gerne Erich Kästner liest, wer bei Kurt Tucholsky schmunzeln kann, der sollte sich auf jeden Fall eine Lilly Grün ins Regal stellen. Der Pluspunkt ist hier halt einfach noch diese weibliche Perspektive. Das hatte ich so vorher noch nie gelesen und das ist für mich wirklich eine Bereicherung noch, was die Gedichte angeht. Also wirklich wunderschön zu lesen. So, es wird zur Werbeveranstaltung. Jetzt weiter zum Inhalt. Wie gesagt, in dem Buch Mädchenhimmel sind auch noch Kurzgeschichten mit dabei. Da wollte ich jetzt gar nicht mehr näher drauf eingehen. Also der Sound, die Stimmung 20er, 30er Jahre, Großstadt, ist ähnlich wie in den Gedichten. Es sind dann eben so Momentaufnahmen rausgegriffen. Manchmal gibt es dann auch noch einen überraschenden Twist. Würde ich jetzt auch nichts mehr vorlesen. Kann ich einfach empfehlen zum Selberlesen nochmal. Auf jeden Fall eine sehr schöne Sammlung, Mädchenhimmel. Ja, ich habe das diesmal bewusst ein bisschen anders gemacht, dass ich dachte, ich fange erstmal mit den Texten an und rede mit dir erstmal ein bisschen über ein paar Texte von Lilly Grün, bevor wir jetzt zum Biografischen kommen, weil es auch sehr dramatisch ist teilweise, aber wir machen es erstmal der Reihe nach. Also generell ist es so, dass es keine Biografie, kein gebundenes Buch zu Lilly Grün gibt, keine Biografie, weil es tatsächlich sehr wenig von ihr überliefert gibt. Die Anke Heimberg, die das Buch Mädchenhimmel herausgegeben hat, hat auch noch ihre drei Romane im Aviva Verlag rausgegeben und hat ihr noch ein sehr schönes Nachwort dem Buch angefügt, wo sie nochmal sagt, wo sie geguckt hat, um überhaupt die Texte zu finden, was sie über Lilly Grün gefunden hat, wo sie überall recherchiert hat. Da hat sie sich wirklich sehr große Arbeit gemacht, Gott sei Dank, sonst hätten wir die Sachen heute nicht hier vor uns liegen. Und sie erwähnt hier, dass sie in einem Lexikon-Beitrag auf Lilly Grün aufmerksam gemacht worden ist und dass sie als Autorin so tatsächlich sonst völlig untergegangen wäre. Ich zitiere das mal kurz. Hätte die Journalistin Hilde Spiel in ihrem 1976 erstmals erschienenen literaturgeschichtlichen Grundlagenwerk Die zeitgenössische Literatur Österreichs nicht explizit auf ihre einstige Schriftstellerkollegin und zeitweilige Weggefährtin Lilly Grün hingewiesen, wären deren Name und Werk wohl heute gänzlich vergessen. Also Gott sei Dank wurde sie hier mal nebenbei kurz in diesem Literaturlexikon erwähnt. Das hat die Anke Heimberg zum Anlass genommen, hier mal weiter zu gucken und die Texte zusammenzutragen. Für Mädchenhimmel auch, was dann das dritte Buch gewesen ist von Lilly Grün, was im Aviva Verlag rausgekommen ist. Und aktuell ist es tatsächlich so, dass Anke Heimberg an einer Biografie arbeitet. Das steht auch so tatsächlich im 2014 erschienenen Buch. Ich habe es leider noch nicht gefunden. Also ich hoffe, sie arbeitet noch dran und hat es nicht aufgegeben, weil das wirklich, ja, wäre eine große Bereicherung, wie ich finde. Die folgenden biografischen Eckdaten habe ich jetzt hier auch aus dem Nachwort genommen, tatsächlich aus dem Buch über das Leben von Lilly Grün. Das ist ganz, ganz spannend. Da wollte ich euch noch ein bisschen was erzählen. Und zwar wurde Lilly Grün als Elisabeth Grün in Wien geboren, und zwar 1904. Sie war die Tochter eines jüdischen Kaufmanns und in eher ärmeren Verhältnissen aufgewachsen, könnte man sagen. Also bescheiden trifft es vielleicht ganz gut. Ja, ein erster großer Schlag kam tatsächlich 1915 schon, als die Mutter stirbt an einer Herzmuskelentzündung. Und das ist auch was dann doch auch den Weg in ihre Literatur gefunden hat. Also die Mutterrolle ist auf jeden Fall immer ein Thema. Das Thema Mutter, Mutterliebe, Mutter-Tochter-Beziehung taucht dann doch öfter bei ihren Büchern und in ihren Gedichten auch auf. Ja, Erster Weltkrieg, ne, in der Zeit sind wir dann. Und der Vater geht auch in den Krieg, überlebt den Krieg und kommt zurück. Allerdings hat er eine Krankheit, die er mit sich trägt, ist dann länger krank und stirbt dann 1922 auch. Das heißt, das macht Lilly mit 17 schon zur Vollweise, die irgendwie gucken muss, wie sie klarkommt. Also im Nachwort steht geschrieben, dass sie wohl einen Vormund bekommt, aber das ist alles nicht so ganz bekannt, wie das dann mit ihr weiterging. Bekannt ist allerdings, dass sie nach der Schule eine Ausbildung zur Kontoristin gemacht hat. Das ist heute, glaube ich, auch nicht mehr so bekannt. Ja, da geht's drum, sie macht so einfache Büroarbeiten. Also es geht in die Richtung kaufmännische Angestellte. So eine Ausbildung hat sie dann gemacht, was ja eigentlich damals als moderner Beruf auch schon galt und was nur emanzipierte Frauen dann gemacht haben und eigentlich, ja, was worauf sicherlich auch einige stolz waren, dass sie jetzt hier als moderne Frau tätig werden konnten. Sie hat es allerdings nicht so gerne gemacht. Es war halt ein anständiger Beruf und sie hat Geld gebraucht. Was sie eigentlich gerne gemacht hat, war auf der Bühne zu stehen. Sie hat Schauspielunterricht genommen nebenher und auch in kleineren Rollen mitgespielt am Theater in Wien. Also das war wohl eigentlich ihre Leidenschaft, aber klar, als Waise und in ihren Lebensbedingungen musste sie eben auch einfach gucken, dass sie ein bisschen Geld dran schafft, ne? Ende der 20er Jahre geht sie dann nach Berlin und möchte sich mehr und mehr dort ja in die Künstlerszene stürzen und ist dann auch Teil eines Kabaretts, Teil der kleinen Kabarettszene in Berlin. Und zwar gehört sie zum Kabarett Die Brücke. Ja, das war fand in dem Keller statt, war ja sozialistisch orientiert. Es gab billige Eintrittskarten und es ging sicherlich sehr laut, bunt und heiter zu, man hat sicherlich da hier auch direkt ein Bild vor Augen. Und hin und wieder ist eben überliefert, es gibt so ein paar Stimmen, die dann auch über die Aufführung geschrieben haben, dass Lilli Grün dort einige ihrer Gedichte vorgetragen hat. Das erklärt auch so ein bisschen diesen spöttischen und frechen Tonfall, das kann man sich richtig gut vorstellen auf einer Kabarettbühne, ne, solche Gedichte. Und Mitglieder dieses Kabaretts waren unter anderem auch Ernst Busch und Hans Eisler, der ja später mit Brecht zusammengearbeitet hat und dort am Klavier saß. Das nur mal, um zu zeigen, da waren dann auch ein bisschen größere Namen dabei. Leider ging es nach wenigen Wochen bergab mit dem Kabarett und es wurde aufgelöst. Wir sind jetzt ja Ende der 20er Jahre, ne? War jetzt auch politisch schwierig, da war in der 29 schon wieder Weltwirtschaftskrise, große Arbeitslosigkeit und so weiter und ja, tatsächlich ist es so, dass eben auch die Schauspieler natürlich sehen mussten, wo sie bleiben. Ne? Bei hoher Arbeitslosigkeit ging es denen natürlich nicht anders.
Ist das auch die Zeit gewesen, wo die Gedichte entstanden sind? Das war ja die Zeit in Berlin, oder?
Ja, also kann man über die meisten Gedichte tatsächlich sagen, dass die auch in dieser Zeit entstanden sind und hier auch die Kabarettnähe auf jeden Fall zu verorten ist bei den Gedichten, genau. Ansonsten vielleicht noch so ein bisschen zum Hintergrund zu ihrer Berlin-Zeit. Was war da eigentlich gerade so los? Weimarer Republik, also es gab keinen Kaiser mehr, ne? Es gab jetzt zum ersten Mal eine parlamentarische Demokratie und hat sich gerade in der Kunst-Kulturszene eben auch so ein neuer Spirit entwickelt. Zu Anfang lief es finanziell nicht so gut, also schon auch Armut und Krise immer noch angesagt. Aber wie gesagt, Kunst und Kultur entwickelt sich hier rasant und es gab einige Massenphänomene, die eben hier in den Kinderschuhen steckten, also Rundfunk, Kino, Unterhaltungsmusik, Kabarett. Das waren hier so die kulturellen und künstlerischen Phänomene. Gruppen hatten sich gebildet. Also gerade diese Kabarettgruppe, wie sie beschrieben wird, das kann man sich richtig gut vorstellen. Ich glaube, da war auf jeden Fall viel Heiterkeit und freche Sprüche an der Tagesordnung. Witzig fand ich hier auch zu sehen, dass sie eben aus Geldmangel sich auch immer unter das Publikum gemischt haben. Das heißt, in der ersten Hälfte der Vorstellung waren die Leute, die nicht auf der Bühne standen, eben als Platzanweiser und an der Kasse tätig. Und dann wurde durchgewechselt so ungefähr. Also sie haben eben geguckt, was sie mit wenigen Mitteln alles machen. Kennt man ja vielleicht auch heute noch aus der unabhängigen kleinen Lesebühneszene. Das hat mich auch total gefreut und fand ich total lustig, so zu lesen, wie das damals dort zuging in Berlin. Genau, war total schön, das ein bisschen zu lesen. Also auch ein Grund mehr, weshalb ich mich echt auf eine Biografie freuen würde. Und vor allen Dingen diese Zeit verarbeitet Lilli Grün dann auch in ihrem Roman Herz über Bord, der auch im Aviva Verlag später unter dem Titel Alles ist Jazz veröffentlicht wurde und dort auch nochmal nachzulesen ist, den ich tatsächlich noch nicht gelesen habe. Aber da geht es um ihre Kabarettzeit und Jazz heißt dann eben das Kabarett, was hier die Brücke war, diese Gruppe daran angelehnt, wo sie eben selbst dann für kurze Zeit ein Mitglied war. Genau.
Da redet sie ja auch über die Schauspielerin Ellie, ne? Was ja schon anhand der Namenswahl ganz gut bei ihr auch synonym betrachten kann für ihren eigenen Lebensweg. Und ich glaube, der Roman wird auch so verstanden, dass das schon eine Analogie auf ihr eigenes Leben ist.
Ja, also absolut. Man kann ganz klare Parallelen auch sehen, wenn man sich mit ihrem Leben beschäftigt, wie die Anke Heimberg das gemacht hat. Da, genau, also sie hat das aufgearbeitet und literarisiert, könnte man vielleicht sagen, genau, aber man sieht auf jeden Fall Parallelen hier auch, genau. Ein schöner Satz, der aus dem Gedicht Engagementlos ist, fasst das auch nochmal ganz gut zusammen. Also Anfang der 30er, Weltwirtschaftskrise, hohe Arbeitslosigkeit. Aus Schauspielersicht sieht das Ganze dann so aus. Und zwar hat sie darüber gesagt, man hat sich ein schlechtes Geburtsdatum ausgesucht. Seit wir leben, sind die Zeiten groß, aber unangenehm. Finde ich, ist fast so dieses Großstadtleben zu der Zeit irgendwie auch total gut zusammen. Also man hat direkt hier auch wieder Bilder vor Augen, finde ich. Die Zeiten sind groß, große Kinofilme, große Leinwände, Rundfunk, Radio, große Reichweite, ne? Alles neu, was das angeht, aber unangenehm. Das heißt, man muss vielleicht schauen, dass man den tagsüber Geld genug hat, um was zu essen zu kriegen oder macht sich Sorgen, wie man die Miete zahlen kann oder sowas, ne? Also so diese Gegenüberstellung wieder von goldenen 20er, aber eben auch Weltwirtschaftskrise, so, ne? Das ist, fand ich auch ganz spannend. Tatsächlich ist es so, dass sie in ihrer Berliner Zeit dann auch wirklich krank wird. Also sie kriegt Tuberkulose. Die Zustände waren sicherlich nicht so gut, dort die ganze Zeit mehr oder weniger in Armut zu leben, in der Kälte. Da gibt es tatsächlich auch ähnliche Berichte über Brecht. Da habe ich mich im Studium mit beschäftigt, der ja auch in den 20ern in Berlin war und dort auch ganz tolle Großstadtgedichte geschrieben hat, die mich beim Lesen von Lilli Grün tatsächlich auch immer wieder daran erinnert haben. Brecht kam auch öfter ins Krankenhaus, hatte Nierenprobleme, er hat halt statt was zu essen zu organisieren nur gesoffen. Bei Lilli Grün war es leider die Tuberkulose, bestimmt auch zurückzuführen mit auf die ja unhygienischen Zustände, schwierigen Zustände in der Stadt, ne? Und sie geht dann jedenfalls zurück nach Wien, um sich dort erstmal auszukurieren und genau, schreibt dann dort den Roman über ihre Berlin-Erlebnisse, Herz über Bord. Jetzt heißt der Roman in der Neuauflage Alles ist Jazz. Genau, dort kann man das Ganze nochmal nachlesen, werde ich auf jeden Fall auch nochmal machen. Und das ist dann ihr Debüt, was in der Presse tatsächlich auch sehr gut ankommt. Also sie hat hier Erfolg, bekommt jetzt hier tatsächlich Geld auch vom Verlag. Sie wurde dem Verlag empfohlen. Also sie hatte durchaus auch Leute, die sich für sie eingesetzt haben, die sie mit den richtigen Leuten bekannt machen konnten. Und die Presse feiert ihr Debüt-Roman, was sehr schön ist für sie natürlich auch. Sie bekommt ein bisschen Geld. Das natürlich nicht so schön ist zu der Zeit. Ja, die goldenen 20er, ich weiß auch nicht, der Begriff ist echt hängen geblieben, aber es war halt echt nicht lange cool und schön. 1933 verlässt Lilli Grün Wien dann wieder aufgrund der politischen Lage und geht erstmal nach Paris. Dort lebt sie von Tantiemen, von ihrem Roman. Sie hat auch vom Verlag einen Vorschuss bekommen für ein neues Buch. Davon lebt sie dann auch. Also insgesamt ein bisschen mehr schlecht als recht. Paris war sicherlich zu der Zeit auch schon relativ teuer. Und ja, aufgrund von Geldnot kehrt sie dann 35 nach Wien wieder zurück. Sicherlich nicht groß gewollt. Es hat sich ja hier nichts entspannt, aber es fehlte einfach am Geld, um in Paris weiterleben zu können. Was ich ganz spannend fand, was hier kurz erwähnt wird auch im Nachwort im Buch, dass ihr Verlag ihr aufgrund einer Spendenaktion dann nochmal einen Aufenthalt in einem Sanatorium ermöglicht. Also sie hat wirklich dann eine chronische Lungenkrankheit und hier immer wieder zu tun mit ihrer Gesundheit. Und der Verlag ruft zu einer Spendenaktion auf, die dann dazu führt, dass sie den Aufenthalt in einem Sanatorium bezahlen kann, was ich total schön fand. Also so, ja, wie heutzutage wie eine Crowdfunding-Aktion, ne?
Ja, ist witzig, dass du es sagst, musste ich auch sofort dran denken. Würde man heutzutage wahrscheinlich darüber lösen, gibt ja auch Verlage, die sowas machen, wenn es so um das Herausgeben bestimmter Titel geht. Gerade im Independent-Bereich ist das schon auch ja eine Möglichkeit, die man da in Betracht zieht. Und ja, das gab es natürlich damals noch nicht, aber zur Spende aufrufen, klar, warum nicht, ne? Also das heißt aber auch, das gibt ja ganz gut wieder, dass sie da ja auch schon einen gewissen Grad an Bekanntheit hatte, dass der Verlag das machen konnte. Ne, das kannst du ja auch erst machen, wenn die Leute auch wissen, wer du bist.
Das ist richtig, ja. Also das war wirklich ein Erfolg für sie, der Roman. Wurde ausführlich in der Presse besprochen, gefeiert, gern gelesen, viel gekauft. Da hast du auf jeden Fall recht, das ist was sicherlich ihr in dem Fall gut in die Karten gespielt hat. Aber es ist so krass, ne? Es geht ja jetzt nicht irgendwie drum, dass sie sich jetzt das 10. Haus kaufen kann als erfolgreiche Autorin, sondern es geht drum, dass sie ins Sanatorium geht, um für ihre Gesundheit eine Behandlung bekommen zu können. Das ist schon ganz schön heftig, so die Zeiten von damals, ja. Und 1935 erscheint dann ihr Theaterroman Loni in der Kleinstadt. Heute auch neu aufgelegt im Aviva Verlag unter dem Titel Zum Theater, wo auch mehr oder weniger belegt werden kann, dass hier ihre Theatererfahrung literarisch ins Buch gepackt hat, ne, und ihre eigenen Erfahrungen eben mit einbringen kann. Genau, also früher Loni in der Kleinstadt, heute ein bisschen modernisiert auch, ne, unter dem Titel Zum Theater. Und junge Bürokraft übernimmt auch andere Arbeit. Der Roman mit diesem lustigen Titel, der tatsächlich auch bei diesem Titel in der Neuauflage geblieben ist, den habe ich mir nochmal angeschaut. Ich habe den tatsächlich seit gestern erst in meinen Händen halten können und habe wirklich bis kurz vor Beginn jetzt der Podcast-Aufzeichnung nicht mehr aus der Hand legen können. Total toll. Der wurde 1936, 37 als Fortsetzungsroman im Wiener Tag in der Zeitung abgedruckt. Auch was es heute so nicht mehr so gibt, ne? Also kam dann nicht als Buch raus, sondern erstmal als Fortsetzungsroman in verschiedenen Teilen über 2 Jahre in der Zeitung. Ist auch ganz spannend, dieses Phänomen, ne? Genau, und vielleicht noch ganz kurz was zu dem Buch direkt. Junge Bürokraft übernimmt auch andere Arbeit. Da geht's um Susi Urban, die in Wien aufwächst mit ihrer Familie, Schwester, Bruder und den Eltern. Genau, fängt im Prinzip mit ihrer Kindheit an, erinnert auch so ein bisschen an den Lebenslauf von Lilli Grün. Also die Zeit ist hier ähnlich. Der Vater geht in den Zweiten Weltkrieg, in den Ersten Weltkrieg wird eingezogen, der Bruder auch. Der Vater kehrt dann zurück und es geht im Prinzip um die Frauen, die hier schauen, wie sie über die Runden kommen müssen. Susi, ihre große Schwester und ihre Mutter in Wien. Also hier hat man auch so ein bisschen nochmal den Wien-Hintergrund von Lilli Grün. In den Gedichten und Texten sind wir eher in Berlin. Hier im Roman sind wir in Wien. Das fand ich auch ganz spannend. Also das schafft sie hier auch total gut einzufangen. Das kannte ich eben vorher von ihr noch nicht. Wie reden die Nachbarn miteinander? Wie tratschen die Leute auf der Straße? Wie spricht ihr Chef mit ihr? Da ist sehr viel Wienerisches dabei, wo ich auch super finde, dass das nicht irgendwie modernisiert wurde oder eingedeutscht oder sowas. Also man hat wirklich ein richtiges, cooles Wiener Gefühl, was hier mitschwingt in dem Buch. Und es ist wirklich ein spannender Roman. Also die Sprache ist weiterhin schnörkellos, klar, aber auch wie bei den Gedichten ist es so, dass einem das dann trotzdem sehr nahe geht und sich sehr spannend liest. Also es erreicht einen, weil es eben sehr, ja, wie soll ich sagen, bodenständig, nachvollziehbar ist und auch wirklich diese Zeit gut widerspiegelt. Sie hat dort eine Freundin, Mitzi, die so eine super Schlagfertige ist, die sich dann einen Bubikopf schneiden lässt und die brave Susi immer auf Partys mitnimmt und so. Also es ist total witzig und schön zu sehen. Und genau, also junge Bürokraft übernimmt auch andere Arbeit, kann ich als Roman noch sehr empfehlen. Geht es eben auch so ein bisschen um den Büroalltag, der Susi nicht so gelingen möchte. Die wünscht sich eigentlich, das fand ich auch ganz süß, sie verflucht sich so ein bisschen und sagt so, ach Mann, warum hat Gott mich so modern geschaffen? Jetzt mache ich hier diese Büroarbeit. Eigentlich wünsche ich mir eine Familie und möchte immer als Hausfrau kochen und backen und die Kinder umsorgen. Aber nein, ich muss ja hier moderne Frau sein und Geld für meine Mama ranschaffen. Und wenn ich arm bin, will mich auch niemand heiraten. Aber in meinem Herzen möchte ich einfach nur eine Hausfrau sein und backen und kochen. Das fand ich irgendwie auch total schön, so zu lesen. Ja, und dann sind wir jetzt zurück wieder im Lebenslauf von Lilli Grün. Leider kommt hier nicht mehr viel, denn ja, Österreich wird im März 1938 okkupiert von den Nationalsozialisten und sie hat ab da keine Möglichkeit mehr zu publizieren, nicht mehr in Zeitungen oder auch sonst. Sie ist jüdische Schriftstellerin und das war es jetzt für sie im Prinzip. Sie hat keine Möglichkeit, hier mehr zu arbeiten, das zu machen, was sie kann, wo sie schon gewürdigt wurde. Ja, sie hat was zu sagen und kann das nicht und kann nicht mehr arbeiten und ja, lebt inzwischen auch sehr verarmt und hat auch ihre Krankheit nicht auskurieren können, ist immer noch lungenkrank und kann sich durch die Geldarmut eben einfach nicht ins Ausland retten. Sie kann nicht emigrieren und es passiert das Schrecklichste, was passieren kann. Sie wird 1942 aus Wien deportiert und sofort nach ihrer Ankunft in Weißrussland ermordet und wurde damit leider nur 38 Jahre alt. Und dieses schreckliche, unfassbar schreckliche Ende von Lilli Grün ist auch der Grund, weshalb ich dachte, ich fange mit den Texten an und nicht mit der Biografie, weil ich einfach auch finde, die Texte müssen für sich sprechen und haben eben ihre Heiterkeit und ihren Charme. Und es ist alles ganz furchtbar, was mit ihr passiert ist. Wichtig finde ich aber, dass man ihre Texte auch versucht, so zu würdigen, ne, was sie sind, Texte von ihr, ja.
Ja, dass man sie vor dem Hintergrund aber auch losgelöst betrachten kann.
Ganz ja. Genau.
Also ja. Ne, es ist ja immer so, dass man, gerade wenn man einen Autor oder eine Autorin noch nicht kennt, man ja immer als erstes eigentlich immer unbedarft rangeht und erstmal den Text vor sich hat, den liest. Und bei mir ist es jedenfalls so, wenn ich dann öfter mitkriege, okay, ich habe jetzt schon öfter was von diesem Autoren oder der Autorin gelesen, dann fange ich an, mich noch eingehender damit zu beschäftigen, auch was das Leben angeht. Und dann ist es aber oft so, dass man manche Texte dann natürlich nochmal ganz anders versteht. Das war ja das, was wir in der letzten Folge auch bei Nora Ephron hatten, wo ich ja eigentlich vorher komplett ihr Leben recherchiert hatte und dann am Ende das Buch zur Hand hat oder das Hörbuch gehört habe und das dann natürlich nochmal ganz anders wahrgenommen habe, als wenn ich das vielleicht am Anfang gehört hätte.
Ja,
also,
ja.
Deswegen finde ich das super gelöst so, dass wir uns da am Anfang wirklich erstmal auf die literarische Ebene begeben haben.
Genau, schön. Ich habe jetzt gesagt, das war meine Idee, das war gelogen, merke ich gerade. Und zwar kam die Anregung von meinem lieben Mann Oliver, der gesagt hat, komm, mach das doch so und so, weil ich tatsächlich gelesen habe, auch von einem, der Lilli Grüns Literatur besprochen hat, dass er findet, man kann das nicht mehr trennen und er liest das jetzt immer mit diesem Schrecken im Kopf, im Hintergrund, alle Texte von ihr. Und das fand ich einfach schade, weil ich eben denke, man kann die Texte doch auch anders lesen, ne? Und sie eben noch mehr würdigen so und dann, ja, dann meinte Oliver dann, ja, dann mach das doch so, dann fang doch mit den Texten direkt an und dann dachte ich, ja, mache ich so.
Ja, vielen Dank für die Inspiration an der Stelle.
Genau. Und ja, hätte ich das Buch nicht geschenkt bekommen von meinen lieben Freundinnen. Ich hatte mich damals eben mit Brechts Großstadtlyrik im Studium beschäftigt und dann sind sie hier auf dieses Buch gestoßen durch einen Zeitungsartikel, als das Buch neu erschienen ist und haben mir das zum Geburtstag geschenkt und ich war hin und weg und total freudig und ja, so ist das tatsächlich gekommen. Und was ich gerne noch sagen wollte, ich habe hier auch dann gedacht, okay, Aviva Verlag, habe ich so noch nicht gehört und habe da auch noch mal geguckt. Das ist tatsächlich der einzige Verlag, der die Lilli Grün Bücher publiziert hat, die Romane und jetzt auch diesen Band Mädchenhimmel. Also Lilli Grün findet man sonst nirgendwo. Das ist der Anke Heimberg zu verdanken, die sich hier drum gekümmert hat. Und die Romane sind in den 2000ern dann erschienen und Mädchenhimmel, wie gesagt, auch 2014. Ist total cool. Und ich habe mal geguckt, ja, wie kommt der Verlag dazu? Wie kommt das ins Programm? Der Aviva Verlag, der schreibt sich auf die Fahnen vergessene Schätze, literarische Entdeckungen und außergewöhnliche Frauen. Also darum geht's in dem Verlag. Das finde ich total spannend. In diesem Jahr auch 25 Jahre Verlagsjubiläum. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und auch schon, ja, mit vielen Preisen versorgt. Also Mädchenhimmel hat den Melusine-Huss-Preis bekommen und wurde als eines der 10 besten Bücher aus Independent-Verlagen 2014 direkt auch gewählt. Und finde ich total spannend. Also wenn man das Verlagsprogramm aufmacht, dann ja, ich habe durchgeblättert und dachte so, cool, einmal alles bitte.
Na, dann packen wir natürlich auch gerne den Link zum Verlag an der Stelle in unsere Shownotes rein, die ihr euch natürlich wieder sehr gerne durchlesen könnt, weil da findet ihr alle Informationen auch zu dieser Folge und natürlich auch zu den Büchern und wie gesagt auch zum Aviva Verlag. Also herzliche Grüße an der Stelle an den Verlag und an die Frau Heimberg.
Das machen wir auf jeden Fall so und ja, lohnt sich da mal umzuschauen. Ich werde das bestimmt auch noch weiterhin tun. Sonst hätte ich Lilli Grün nicht gefunden. Das war wirklich ein großes Highlight für mich.
Ja, liebe Sarah, vielen Dank an der Stelle für die Vorstellung von Lilli Grün. Vielen Dank auch, muss man ja wirklich mal sagen, nachdem du hier so tiefgehend darauf eingegangen bist, auch an den Aviva Verlag. Ich werde da jetzt auch nochmal drauf schmökern gehen auf der Verlagsseite. Was man Schönes findet, die Gedichte hast du mir ja schon schmackhaft gemacht. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon bei der nächsten Autorin, wo ich ja wieder dran bin mit Vorstellen. Und zu dieser Folge habe ich folgendes Zitat mitgebracht. Weder Herkunft noch Geschlecht setzen dem Genie Grenzen.
Mhm.
Ja, es wird auch wieder um eine sehr selbstbewusste Frau gehen.
Finde ich auch schön. Also jetzt vielleicht nochmal gesagt für alle, wir wissen das vorher auch nie, was von kommt für ein Zitat und was kommt für eine Autorin als nächstes. Ja, genau. Deshalb ist der Moment immer sehr, sehr spannend und ich habe jetzt gleich schon bin ins Grübeln verfallen, habe überlegt, zu gucken, welche Zeit könnte das sein, was könnte dahinter stecken. Liebe Marianne, wieder sehr gut gewählt, es verrät nicht zu viel, macht aber neugierig.
Ja, wir verraten uns das natürlich dann schon gegenseitig, damit wir uns ein bisschen besser vorbereiten können, damit wir auch ein bisschen mehr ins Gespräch gehen können. Genau, aber ich weiß, dass du sie kennst. Also da bin ich zu 100% von überzeugt.
Okay, und ich werde dich nachher löchern, sobald das Mikro aus ist.
Ja, und ich bin schon auch sehr gespannt auf die Meinung, die du zu den Texten hast, weil da weiß ich, da hast du schon eine. Also das wird spannend. Genau, an der Stelle sei wieder angemerkt, ihr habt natürlich wie immer die Gelegenheit, uns auch zu löchern über unsere Social-Media-Kanäle, über unsere E-Mail-Nachrichten-Option oder auch gerne persönlich. Sarah, mir wurde nämlich unter anderem gesagt, dass unsere eine Folge etwas zu kurz war.
Oh, das ist ja ein schönes Feedback.
Ja, das fand ich auch schön. Habe ich mir natürlich gleich auf die Fahne geschrieben, was den Schnitt angeht, aber ich schneide ja wirklich nur das raus, was lange Pausen und sowas, also eigentlich nichts vom Inhalt. Aber fand ich ein nettes Kompliment, weil ich ja doch eher immer Angst habe, dass wir uns zu sehr verquatschen. Aber vielen Dank an der Stelle an die liebe Zuhörerin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihren Namen sagen darf, deswegen lasse ich das an der Stelle. Aber ja, wir haben uns sehr gefreut. Genau. Ja, dann war's das auch schon wieder. Wir danken euch ganz herzlich, dass ihr uns wieder gelauscht habt und wünschen euch alles Gute. Eure Marianne und
eure Sarah. Bis bald. Tschüss.
Bis bald.